Ja, im April und im Mai, da häufen sich irgendwie so die Feiertage. Also in diesem Jahr hatten wir Karfreitag, Ostern, Ostermontag, dann den 1. Mai, den Muttertag, Pfingsten nächste Woche, Pfingstenmontag, alles so im April und Mai. Und jetzt am Donnerstag, Konstantin hat das ja schon gesagt, da hatten wir auch einen Feiertag, aber den haben wir irgendwie überhaupt nicht so richtig gefeiert. Also wir haben ihn schon als freien Tag wahrgenommen und einige waren wahrscheinlich auch irgendwie unterwegs, weil das Wetter doch nicht so schlecht war wie angekündigt. Ich möchte mit der Frage starten, was feiert man eigentlich an Himmelfahrt? Wenn man es feiert. Der kleine Jens hat gelernt, dass man zu Feiertagen besondere Wünsche ausspricht, wie frohe Weihnachten oder frohe Ostern und dann Himmelfahrt. Möchte er das konsequenterweise dann auch so tun? Und dann kommt die Oma und er sagt freundlicherweise, hallo Oma, ich wünsche dir eine frohe Himmelfahrt. Kann auch irgendwie ein bisschen makaber rüberkommen. Frohe Himmelfahrt, was feiern wir da eigentlich? Was wünschen wir uns da eigentlich? Wir Freikirchler haben eigentlich, ehrlich gesagt, keine besondere Festkultur für diesen Feiertag, außer dass man eventuell Gottesdienste oder Gemeindeausflüge so im Freien, im Grünen abhält. Weil das meistens die Zeit ist, in der das wieder möglich wird. Aber natürlich hat das mit Himmelfahrt auch nicht viel zu tun, außer dass Himmelfahrt eben auch im Freien stattgefunden hat. Bis ins 4. Jahrhundert wurde das Fest der Himmelfahrt Christi mit Pfingsten zusammengefeiert an einem Tag. Übrigens, nächste Woche ist Pfingsten. Nächste Woche sind wir auch im Freien. Sind wir hier nicht, kein Gottesdienst hier im Haus, sondern wir treffen uns im Stadtpark am Heinrich und feiern dort den Pfingstgottesdienst. Tillmann Frey wird dort predigen. Erst um 370 wurde Himmelfahrt zu einem eigenständigen Fest mit einem festen Termin, nämlich 39 bzw. 40 Tage nach Ostern. Das wurde in Anlehnung an Apostelgeschichte 1, Vers 3 festgelegt. Denn dort wird berichtet, dass Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage lang mit seinen Jüngern über das Reich Gottes sprach. Klammer auf, das Thema Reich Gottes kann nicht ganz unwichtig sein, wenn Jesus in diesen 40 Tagen sich dafür Zeit nimmt, um mit seinen Jüngern darüber zu reden, beziehungsweise sie über dieses Reich Gottes zu lehren. Klammer zu. Im Mittelalter hat man versucht, im Gottesdienst die Bedeutung von Himmelfahrt für die Gläubigen sehr plastisch darzustellen. Das stand auch etwas in der Braunschweiger Zeitung. Ich habe das aber auch im Internet gefunden, als ich da recherchiert habe. Da war es sehr eindrücklich. Man nahm eine Christusfigur und zog sie an einem Seil nach oben in die Kuppel der Kirche. Und damit sollte symbolisiert werden, Christus ist unter den Blicken der Gläubigen aufgefahren. In manchen Gottesdiensten ging man noch einen Schritt weiter und ließ, wenn die Christusfigur oben angekommen war, eine Teufelsdarstellung runterfallen, vom Gewölbe herabstürzen, die dann noch von der Gemeinde geschlagen wurde mit Stöcken. Dieser Himmelsturz bzw. Höllensturz bezog sich auf ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Vers 14, Vers 12f. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Also diesen Vers hat man genommen und hat gesagt, der gehörte da nicht hin, der soll runter und der soll dann auch noch richtig geschlagen werden. Aber dieses eigenwillige, vielleicht auch treffende Ritual hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt und nicht gehalten. Stattdessen wurde ein Brauch weiterentwickelt, nämlich in der römischen Kirche, fand in dieser Woche von Himmelfahrt immer Bittprozessionen in der Natur statt, Bittgänge. Damit wollte man Gott um Fruchtbarkeit für die Felder und um Schutz vor Hagel, Gewitter und Frost bitten. Und auch dieser Brauch entwickelte sich dann nochmal weiter. Im 19. Jahrhundert wurde daraus die Tradition der sogenannten Herrentouren, sodass diese Bittprozessionen zu alkoholisierten Touren wurden, in denen der Alkohol eine größere Rolle spielte als das Weihwasser. Nach der Einführung des sogenannten Muttertages Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann als Gegenstück in Deutschland der Vatertag auf, der auf den Himmelfahrtstag gelegt wurde. In anderen Ländern, habe ich gelesen, ist das immer der dritte Sonntag im Juni, aber in Deutschland auf den Himmelfahrtstag, weil wahrscheinlich viele damit nicht mehr viel anfangen konnten. In den letzten Jahren wurden dann daraus neben den Männertreffen auch oft einfach nur ein Ausflug für die Familie. Aber was hat das mit Himmelfahrt zu tun? Die Gesellschaft hat sich diesen Feiertag angeeignet, weil es den Kirchen und Gemeinden offensichtlich nicht gelungen ist, diesen Tag mit Inhalten oder vielleicht auch sogar mit einem Ritual zu füllen. Was könnte man denn an Himmelfahrt feiern? Der Evangelist Lukas berichtet am Ende seines Evangeliums, dass Jesus seine Jünger aus Jerusalem hinaus in die Gegend von Bethanien führte. Dort segnete er sie und während er sie segnete, wurde er vor ihren Augen weggenommen und in den Himmel emporgehoben. Und auch die Apostelgeschichte ist ja von Lukas und am Anfang der Apostelgeschichte knüpft er sozusagen an dieses Geschehen an und berichtet dann etwas ausführlicher. Und ich möchte lesen Apostelgeschichte 1 ab Vers 3b. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Lukas konnte es überhaupt nicht aushalten, nicht von Pfingsten zu sprechen. Also er nimmt schon gleich dieses Geschehen mit dem Heiligen Geist, was ja in der Apostelgeschichte 2 dann ausführlich beschrieben wird, schon gleich vorweg, weil er findet das so wichtig, dass er es schon gleich hier sogar mit reinnimmt. Wahrscheinlich, weil Jesus es auch so schon angekündigt und gesagt hat. Bei dieser Himmelfahrt, über die wir gerade etwas gehört haben aus der Apostelgeschichte, sollen wir jetzt nicht so sehr an eine Ballonfahrt denken. Also das ist ja leicht so, ne, dass wir uns dann das so vorstellen, wie als wenn einer in so einem Ballon steht und dann nach unten winkt, den Leuten nochmal Tschüss sagt und dann irgendwie plötzlich weg ist. Wenn die Bibel von Wolken spricht, dann handelt es sich nicht um ein meteorologisches Phänomen. Die Wolke ist eine Form, in der Gott erscheint. Als Gott seinem Volk am Sinai erschien, wurde der Berg in eine Wolke gehüllt. Und in dieser Wolke begegnete Gott dem Mose. Als Jesus mit seinen Jüngern auf einem hohen Berg war und ihnen dort Mose und Elia erschienen sind, da umhüllte sie plötzlich eine Wolke. Und Gott sprach aus dieser Wolke: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Wolke ist also ein Zeichen der Gegenwart und der Wirklichkeit Gottes. Wenn Lukas nun berichtet, eine Wolke hüllte Jesus ein, dann bedeutet das, Jesus ist aus der sichtbaren Wirklichkeit in die unsichtbare Dimension Gottes hinübergegangen. Im Deutschen gibt es leider für das Wort Himmel nur einen Ausdruck. Im Englischen unterscheidet man zwischen Sky, das ist dieser Himmel, in den wir hineinschauen, ob er nun grau oder blau ist, und Heaven, das ist die unsichtbare Welt Gottes. Etwa 60 Jahre nach der Himmelfahrt, in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts oder des 0. Jahrhunderts, wie sagt man, also um das Jahr 90 rum jedenfalls, nach 90. Da durfte der Jünger Johannes einen Blick in den Himmel, in die unsichtbare Welt Gottes werfen. Und das, was er uns am Anfang der Offenbarung schildert, beschreibt das Ereignis von der Himmelfahrt Christi in einer tieferen Dimension. Inzwischen hatte sich das Christentum weit in das Römische Reich hinein ausgebreitet, was nicht überall mit Begeisterung aufgenommen wurde. Schnell gab es Widerstand, schnell gab es Anfeindungen in der Bevölkerung. Ein erster Höhepunkt des Widerstandes war die Verfolgungswelle unter Kaiser Nero. Christen wurden wegen ihres Glaubens grausam hingerichtet, unter anderem auch Petrus, der gesehen hat, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Und irgendwie passte da etwas nicht zusammen. Jesus war wieder bei Gott, seine Mission war beendet. Nun begann die Mission der Nachfolger Jesu. Aber diese Mission stieß zunehmend auf Widerstand. Von der Macht des erhöhten Christus war wenig zu sehen. In den letzten 40 Tagen vor seiner Himmelfahrt sprach er davon, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Aber von dieser Macht war wenig zu spüren. Die Christen wurden unter dem Gelächter der Menschen verspottet, verbrannt und den Löwen vorgeworfen. Und in den 90er Jahren breitete sich eine zweite, stärkere, noch stärkere Verfolgungswelle über das ganze Römische Reich aus. Domitian ließ sich als Gottkaiser verehren. Und wer sich diesem Kaiserkult verweigerte, wurde mit unerbittlicher Härte verfolgt. Spätestens in dieser systematischen Verfolgungswelle, in der viele Christen den Tod fanden, brach die Frage auf: Wo bleibt er denn nun? Wo bleibt Christus? Wann kommt er endlich mit den Wolken, so wie es die Engel damals zu den Jüngern gesagt hatten? Und die Christen im Römischen Reich standen vor einer ungewissen Zukunft. Kommt Jesus nun wieder? Oder wird es noch schlimmer? Angesichts dieser ungewissen und beängstigenden Zukunft bekam Johannes seine Offenbarung. Er schrieb an die verunsicherten Christen, Offenbarung 1, Abvers 4. Johannes, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade und Frieden von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen, der Erstgeborene der Toten ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen, mit den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Hier wird die tiefere Bedeutung der Himmelfahrt deutlich. In Vers 5, Jesus regiert über alle Könige der Erde. Jesus wurde in den Himmel aufgenommen. Dort regiert er jetzt über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Himmelfahrt ist sozusagen der Regierungsantritt Jesu Christi. Das ist die eigentliche Bedeutung von Himmelfahrt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis haben es die Väter treffend formuliert. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, man könnte jetzt eigentlich jedes Jahr zur Himmelfahrt den Regierungsantritt Jesu feiern. Nur kann man das? War das möglich angesichts der schwierigen Zeit und der ungewissen Zukunft der Christen? War denen zum Feiern zumute? Können Christen heute zum Beispiel in Nordkorea Himmelfahrt feiern? Können Christen, die grausam verfolgt werden und in einer ungewissen Zukunft entgegengehen, Himmelfahrt feiern? Und die Frage stellt sich auch für uns, die wir zwar nicht verfolgt werden, aber auch angesichts der Krisen fragen, was kommt da noch auf uns zu? Können wir den Regierungsantritt Jesu feiern, wenn von seiner Regierung in dieser Welt zu wenig zu sehen und zu spüren ist? Müssen wir uns nicht naiv vorkommen, wenn wir feiern, dass Jesus über die Könige und über die Herrscher dieser Welt regiert? Und was machen wir mit den Naturkatastrophen? Vielleicht ist das ein Grund, weshalb sich Himmelfahrt nicht zum Siegesfest der Christen entwickelt hat. Offensichtlich wird der Regierungsantritt Jesu nicht gefeiert. Stattdessen feiert man Gottesdienste im Grünen oder bei schlechtem Wetter dann doch in Kirchen und Gemeindehäusern oder eben gar nicht. Ich glaube, Himmelfahrt hat eine andere Intention. Wir müssen nicht mit geschwellter Brust demonstrieren, dass Jesus die Welt regiert, wenn gleichzeitig so wenig davon zu spüren ist. Nein, Himmelfahrt will etwas anderes in uns auslösen. Dieses Fest soll uns glücklich machen. Wie meint er das? Himmelfahrt soll uns fröhlich und glücklich machen. Ich bin darauf gestoßen, als ich diese Verse unmittelbar vor diesem Predigttext gelesen habe, nämlich in Offenbarung 1, Vers 3. Dort steht, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Johannes schreibt ganz klar, wozu dieser Blick in den Himmel geschrieben wurde. Er soll die Nachfolger von Jesus glücklich machen. Himmelfahrt ist ein Fest, das uns in unserem Glauben glücklich machen soll. Denn von Christi Himmelfahrt wird ja in diesen Versen ganz klar gesprochen. Aber wie kann das gehen? Wie können uns diese Verse glücklich machen? Zunächst einmal ist hier ein Sachverhalt angedeutet, der uns in unserer Gottesdienstkultur abhandengekommen ist, immer mehr veräppt. Die Schriften des Neuen Testamentes wurden im Gottesdienst vorgelesen, auch die Offenbarung des Johannes. Offenbarung heißt übrigens auch Apokalypse im Griechischen und bedeutet so viel wie Enthüllung oder Entschleierung. Da wird dem, was wir noch nicht genau erkennen, der Schleier genommen. Eine Entschleierung. Wenn man die Offenbarung laut im Gottesdienst vorliest, dauert das etwa 1,25 Stunden. Glücklich ist der, schreibt Johannes, der aus diesem Buch vorliest, und glücklich ist, wer diese prophetische Botschaft hört. Johannes spricht hier also von einem Gemeinschaftserlebnis. Bibellesen war in den Anfängen der Christenheit keine Privatangelegenheit. Und bis weit nach Martin Luther hatten die wenigsten Gläubigen eine eigene Bibel. Spener, der Vater des Pietismus, gründete Bibelstunden und Hauskreise, damit die Gläubigen gemeinsam in der Bibel lesen konnten. Und Johannes schreibt, das macht glücklich. Können wir uns das vorstellen? Aber nicht nur das gemeinsame Lesen an sich, sondern dass man sich auch gemeinsam danach richtet. Erst wenn die Worte der Bibel in unseren Alltag einbezogen werden, entfalten sie ihre glücklich machende Wirkung richtig. Aber ich glaube auch, dass dabei dieser Gemeinschaftsaspekt eine große Rolle spielt. Wir sollen uns gemeinsam am Worte Gottes ausrichten, gemeinsam das Leben danach gestalten, uns gemeinsam ermutigen und begleiten. Vielleicht geht es uns noch zu gut, dass wir es nicht nötig haben, enger um die Bibel zusammenzurücken. Auf jeden Fall nehmen wir uns etwas, wenn wir unseren Glauben und das Bibellesen als Privatangelegenheit betrachten. Die Christen damals wurden gestärkt, wenn sie gemeinsam diese Worte gehört hatten, wenn sie gemeinsam überlegt hatten, was nun konkret für ihren Alltag im Römischen Reich es zu bedeuten hat. Und ich möchte damit ein Plädoyer für das gelesene Wort Gottes im Gottesdienst und für Kleingruppen und Bibellesegruppen, Bibellesezirkel aussprechen. Johannes sprach den eingeschüchterten und verängstigten Christen die Gnade und den Frieden Gottes zu. Er sagte damit, Gott wendet sich euch zu. Er kümmert sich um euch. Er sagt damit, Gott wendet sich euch zu. Er schenkt euren aufgewühlten Herzen seinen Frieden. Johannes tut das, indem er seine Worte stark an Worte des Alten Testaments angleicht. Gnade und Frieden euch von dem, der ist, der war und der kommt. Das hat für den geübten Bibelleser bzw. Bibelhörer damals eindeutige Anklänge an die Gottesoffenbarung im 2. Buch Mose gehabt. Als Gott Mose in einem brennenden Dornbusch erschien, Gott sprach damals zu Mose in 2. Mose 3, Vers 7 und 8. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Und dann bekam Mose den Auftrag, das Volk Israel herauszuführen. Und Mose fragte zurück, was soll ich sagen, wenn mich die Leute fragen, wer mich geschickt hat? Darauf sprach Gott, ich werde sein, der ich sein werde. Sagt dem Volk, der ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Also in der Einsamkeit der Wüste, weit weg von dem Volk, sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. In der Einsamkeit der Insel Patmos, auch weit weg von seiner Gemeinde, sprach Gott wiederum zu Johannes, ich bin das A und das O. Der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Diese beiden Situationen, die ähneln sich. Sowohl bei Mose als auch bei Johannes wird Gottes Volk durch einen Herrscher, der sich anmaßt, Gott zu sein, grausam unterdrückt. Beim Propheten Jesaja, also dazwischen noch, ab Kapitel 40 lesen wir von einer ähnlichen Situation. Gott will sein Volk aus der babylonischen Gefangenschaft befreien. Er stürzte den babylonischen König Nebukadnezar und ließ mit dem Perserkönig Kyros einen neuen Herrscher auf der Bühne der Weltpolitik erscheinen. Der sollte Gottes Volk in seine Heimat zurückführen. Und in Jesaja 41 fragt Gott: Wer war es, der den Mann aus dem Osten auftreten ließ? Gemeint ist Kyros, ihn, der überall siegt, wo er hinkommt. Er unterwirft sich die Völker und entthront ihre Könige. Vers 4 dann: Wer war es, der dies in Gang gesetzt hat? Und Gott gibt sich sozusagen selbst die Antwort: Der, der von Anfang an die Menschen ins Dasein ruft und die Geschichte der Völker lenkt. Ich war es, der Herr. Ich bin der Erste und bis zuletzt bin ich der Herr der Geschichte. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Wenn auch in dieser Offenbarung des Johannes die Selbstoffenbarung Gottes aus dem Alten Testament wiederzufinden ist. Gott will uns hier sozusagen eine Linie aufzeigen. Die Linie geht von Ägypten über Babylon bis nach Rom. In Ägypten und in Babylon und in Rom war Gottes Volk unterdrückt. Mose, Jesaja und Johannes stehen demnach in einer Reihe. Und zweimal hat Gott bisher gezeigt, dass er sein Volk nicht im Stich lässt. Und nun soll Johannes an die bedrängten Christen im Römischen Reich schreiben: Gnade und Friede euch von dem, der ist, der war und der kommt. Er will sagen: Ihr habt es heute mit dem gleichen Gott zu tun. Er hat schon zweimal in der Geschichte sein Volk befreit. Und sehr bezeichnend ist ein kleines Detail in dieser Selbstoffenbarung. Wenn man die Linie der ist und der war konsequent fortsetzt, müsste es lauten: Der sein wird. Das würde auch den beiden Aussagen im Neuen Testament entsprechen. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich werde sein. Aber Gott offenbart sich hier etwas anders. Wenn er zweimal sagt: Ich bin der, der kommt. In Ägypten und in Babylon kam Gott nicht persönlich. Er befreite das Volk durch sogenannte Werkzeuge. Einmal durch Mose, einmal durch Kyros. Aber bei der nächsten Befreiung wird Gott persönlich kommen und dann die Weltgeschichte vollenden. Auf den Wolken wird Jesus Christus erscheinen und alle Menschen auf der Welt werden ihn sehen. Und mit dieser Aussage soll deutlich werden: Gott regiert. Er hat es zweimal in der Geschichte seines Volkes sehr eindrücklich bewiesen. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass er die Welt regiert durch Jesus Christus. Und ihr sollt wissen, er kommt. Und von daher gibt es nur eine Antwort auf diese Frage: Was kommt auf uns zu? Christus wird kommen und uns erlösen. Diese Sicht, dieser Blick in den Himmel und diese Aussicht soll nach Meinung von Johannes Christen glücklich machen. Und ich glaube, das kann sie auch. Diese Aussage kann uns glücklich machen. Für den Alltag der Christen damals bedeutete das: Es gibt nur einen Gott. Kaiser Domitian ist ein aufgeblasener Nichts. Dem einen wahren Gott, der die Weltgeschichte lenkt, dem gehört die Ehre und nichts und niemand sonst auf der Welt. Das heißt aber auch, diese Sätze fordern uns zu einer Entscheidung auf. Wen oder was will ich anbeten? Ein weiterer Aspekt sollte die Menschen damals glücklich machen und er soll auch uns glücklich machen, nämlich der Gedanke: Jesus Christus liebt uns. Gut, das ist jetzt keine absolute Neuigkeit, das wissen wir schon lange. Aber wenn wir diese Aussage so neutral in den Raum stellen, wirkt sie etwas farb- und emotionslos. Liest man sie aber auf diesem Hintergrund, kann sie ganz anders wirken. Jesus hat uns seine Liebe bewiesen. Er hat sie uns am Kreuz bezeugt. Das meint Johannes im Vers 5, Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob Jesus mich liebt oder ob er mich noch liebt, dann brauche ich nur auf das Kreuz zu schauen. Da hat er seine Liebe bewiesen. Und ganz wichtig ist diese Aussage, der uns liebt, im Blick auf das, was Jesus eine Seite weiter in den Sendschreiben an die Gemeinden zu sagen hat. Da spricht er nämlich auch unangenehme Dinge an. Dinge, die nicht in Ordnung sind in der Gemeinde. Jesus hat bei manchen Gemeinden etwas auszusetzen und er findet stellenweise auch harte Worte in diesen Sendschreiben. Aber zunächst einmal sollen die Nachfolger Jesu hören, er liebt euch. Alles, was ihr später an Kritik von ihm hört, das sagt er, weil er euch unendlich lieb hat. Und das gilt auch für uns. Auch wenn Jesus an mir was auszusetzen hat. Und es gibt einiges. So gilt doch das, was Johannes uns schreibt. Der, der uns mit seinem Blut erlöst hat, der liebt uns. Wer durch das Blut von Jesus erlöst ist, der ist geliebt. Und diese Liebe bleibt bestehen und das macht glücklich. Und glücklich machen kann auch die Tatsache, dass der, der über die Regierungschefs und über die Diktaturen unserer Zeit regiert, dass dieser Herrscher mich liebt. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel mich liebt. Und ich glaube auch nicht, dass Ursula von der Leyen und die anderen EU-Oberen mich lieben. Nennt mir einen Herrscher, der sein Volk liebt oder geliebt hat. Jesus Christus liebt seine Nachfolger und er hat sie zu Mitherrschern gemacht. Das ist zwar jetzt noch nicht deutlich zu erkennen, aber wir gehören jetzt schon zu seinem unsichtbaren Reich. Und er hat uns zu Priestern gemacht. Steht hier auch. Priester sind Menschen, die Gott geweiht sind. Sie dürfen zum Thron Gottes kommen, wie wir das eben noch gesungen haben. Gott hat ein Ohr für ihre Anliegen. Und Priester dienen Gott, indem sie ihn anbeten. Aber auch indem sie ihm ihr ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und Paulus sagt, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Schon hier. Priester leben ganz für Gott. Und Priester setzen sich für andere Menschen bei Gott ein. Priester beten für andere Menschen. Das muss für die Christen damals eine enorme Herausforderung gewesen sein. Denn das bedeutet in letzter Konsequenz, dass sie auch für Kaiser Domitian beten. Die Christen in Nordkorea tun das übrigens auch. Sie beten für den Diktator Kim Jong-un. Weil sie Priester sind. Sie beten für ihn in dem Wissen, dass Gott mächtiger ist und dass es gut ist, sich diesem Gott hinzugeben. Auch wenn sie momentan noch nichts davon spüren. Aber sie wissen und sie sind fest davon überzeugt, unser Herr wird kommen. Er wird mit den Wolken kommen und dann werden ihn alle sehen. Und sein Anblick wird die Menschen in Schrecken und Trauer versetzen. Und hier schließt sich in gewisser Weise der Kreis. Johannes schreibt, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Schrecklich unglücklich werden die Menschen sein, die Jesus abgelehnt haben, die nicht zu ihm gehören. Und sie werden traurig sein, wenn Jesus wiederkommt, weil ihnen plötzlich bewusst wird, dass sie an das Falsche geglaubt haben. Was gibt es an Himmelfahrt zu feiern? Das war die Ausgangsfrage. Den Regierungsantritt Jesu zu feiern, wäre angesichts der Krisen und Katastrophen und vor allem angesichts der massiven Christenverfolgung nicht angemessen. Aber die Botschaft, die Himmelfahrt uns sagen will, ist, wir sollen glücklich sein, weil wir zu dem einzig wahren Gott gehören. Wir gehören zu dem Gott, der die Geschichte lenkt, auch wenn wir vieles davon noch nicht verstehen. Wir gehören zu Christus, der uns unendlich liebt und uns durch sein Blut von den Sünden erlöst hat. Und wir erwarten Christus. Und die Himmelfahrt Jesu will uns daran erinnern, dass er auf den Wolken wiederkommen wird und alle ihn sehen werden. Gut, wer dann glücklich sein kann. Ein Blick in den Himmel kann uns hier und heute verändern. Und auf diesen König wollen wir jetzt blicken. Das ist mein König.